Gut, also das war jetzt eine ganz spezielle Bilinear-Kombination. Das Ziel von der heutigen Stunde ist halt, irgendwie alle denkbaren Bilinear-Kombinationen abdecken zu können. Und um da weiterzukommen, ist auch eine kurze Definition von einer weiteren Matrix sehr hilfreich, nämlich ein sogenanntes Gamma 5. Und dieses Gamma 5, das ist I mal das Produkt der anderen vier Gamma-Matrizen, also Gamma 0 mal Gamma 1 mal Gamma 2 mal Gamma 3. Und ja, es ist halt mühsam, das auszurechnen, aber nicht schwierig. Wenn ihr diese Gamma-Matrizen verwendet, die wir bisher immer verwenden, diese Standarddarstellung, kommt daraus Folgendes. Wobei diese Einsen wieder zu verstehen sind als 2 mal 2 Identitätsmatrizen. Und was auch eine Fingerübung ist, die ich euch überlasse, für dieses Gamma 5 kann man gewisse Beziehungen wieder zeigen. Also Gamma 5 Quadrat zum Beispiel ist die Identitätsmatrix. Ich glaube, das ist unmittelbar zu sehen. Was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, aber auch in einer Minute oder zwei zeigbar ist, das ist der Antikommutator von Gamma μ und Gamma 5, der ist 0. Also das heißt, immer wenn ich eine der Gamma-Matrizen, wie wir sie bisher hatten, und ein Gamma 5 verdrehe, dann kriege ich halt ein extra Minuszeichen rein. Und was auch häufig erforderlich oder hilfreich ist, ist, dass Gamma 5 gleich Gamma 5 Decker ist. Das, glaube ich, ist auch unmittelbar sichtbar. Gut, und also mit Hilfe von diesem Gamma 5 können wir unmittelbar eine weitere Lorentz-Invariante hinschreiben, nämlich folgende. Damit ist Psi bar 1 Gamma 5 Psi 2 ebenfalls Lorentz-Invariant. Denn, das kann man leicht zeigen. Also Psi bar 1 Gamma 5 Psi 2, das geht über in Psi bar 1 Strich Gamma 5 Psi 2 Strich. Jetzt kann ich das Transformationsverhalten wieder einsetzen. Es gibt Psi bar 1 S hoch minus 1 von Lambda Gamma 5 S von Lambda Psi 2. Gut, jetzt momentan blockiert uns dieses Gamma 5 ein bisschen, um S hoch minus 1 und S zusammen multiplizieren und damit wegzukriegen. Aber was uns jetzt hilft, ist halt gerade diese Eigenschaft, die wir hier hingeschrieben haben, nämlich, dass wenn ich Gamma μ und Gamma 5 verdrehe, dass ich dann gerade ein minus 1 bekomme. Und wenn er hinschaut, das S selber, zumindest die infinitesimale Version, hat hier vorne überhaupt keine Gamma-Matrix und da hinten jeweils zwei Gamma-Matrizen. Und wenn er jetzt einfach dieses Gamma 5 mal an dem S vorbeischiebt, am 1 könnt ihr es unmittelbar vorbeischieben, an dem Kommutator müsst ihr es halt an 2 Gamma Müs vorbeischieben, das heißt, ihr kriegt zweimal ein Minuszeichen, was auch im Endeffekt nichts ist, also das heißt, das Gamma 5, das könnt ihr am S offenbar vorbeiziehen, und dann habt ihr S von Lambda Gamma 5, dann geht S hoch minus 1 und S von Lambda wieder weg, und es steht halt am Ende da Psi bar 1 Gamma 5. Und dass es eine andere Linearkombination ist, ist, glaube ich, auch ersichtlich, denn wenn man halt dieses Gamma 5, wie es da oben steht, reinschreibt in die Mitte, dann werden ja klarerweise andere Komponenten vom Psi bar und vom Psi miteinander kombiniert.
Könnte ich normalerweise noch die Ganze dann
Das muss sagen, haben wir jetzt gar nicht überlegt, ob es hermitisch ist oder nicht. Also das Transformationsverhalten selber, das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob es mit I oder mit irgendwas passiert. Also du sagst, wenn ich jetzt das Ganze oder was dagger, dann kommt dann minus 1 oder was rein? Okay, es... Also du sagst, wenn du irgendwas Reelles haben willst, was sich so transformiert, dann muss ein I rein. Also das kann gut sein. Also wenn man, lassen wir die Indizes 1 und 2 weg. Wenn man hat Psi bar, Gamma 5, Psi Dagger oder sowas. Und ja, das kann ich schreiben als Psi Dagger Gamma 0. Und das Ganze dann umdrehe. Na ja, dann drehe ich mit Psi Dagger Gamma 5 Dagger, Gamma 0 Dagger, Psi. Und da kann ich die Dagger sozusagen wegstreichen. Und um das zu verdrehen, gibt man das gerade minus Gamma 0, Gamma 5 und dann haben wir da stehen minus Gamma, minus Psi bar, Gamma 5 Psi. Also das wäre gerade antihermitisch, diese Kombination. Gut, aber ich denke, das kommt halt wirklich auf die Anwendung an, die man da gerade braucht. Ich weiß nicht, was jetzt konkret im Sinn hast, ob das ein Term in der Wirkung dann ist, wo du das gesehen hast, wo du das vielleicht hermitisch machen willst oder im Hamilton-Operator oder was auch immer. Also es ist vielleicht ganz hilfreich, das im Kopf zu behalten. Das ist nicht notwendigerweise was hermitisch ist oder was positiv definiert ist, sondern wenn ich das hier irgendwie decke, dann kommt ein Minus rein. Aber ich glaube, für die Sachen, die wir uns gerade angucken, also Verhalten unter Lorentz-Transformationen, da könnt ihr beliebige Faktoren oder was davor schreiben, das macht keinen Unterschied. Du hast gerade schon ein Wort genannt, das trifft jetzt genau das, was ich jetzt bemerke und noch machen will. Das glaube ich als Pseudoskalar bezeichnet und das bezieht sich auf die Eigenschaft, dass ich zwar diese beiden Kombinationen, nämlich die mit Gamma 5 und die ohne Gamma 5, die wir da unten hatten, dass sie sich zwar unter Lorentz-Transformationen, also unter eigentlichen Lorentz-Transformationen identisch transformieren, aber nicht unter Raumspiegelung. Und das ist was häufig hilfreich ist. Ich beachte unterschiedliches Trafo-Verhalten und der Lorentz-Transformation. Also wir haben einmal Psi bar 1 Psi 2, mit der Lorentz-Transformation, sorry, das ist gerade verkehrt gesagt, in der Parität. Psi bar 1 Strich, Psi 2 Strich und in der Parität, was man da tun muss, ist halt ein Gamma 0 reinschreiben. Das hätte ich auch irgendwo heute Morgen schon wiederholt. Also das dann Psi bar 1, Gamma 0, Gamma 0, Psi 2 und Gamma 0 zum Quadrat ist halt wieder 1, also kommt raus Psi bar 1, Psi 2. Gut, und wenn man die gleiche Rechnung wiederholt für die Kombination, wo ein Gamma 5 in der Mitte steht und da halt dann die Parität macht, naja, also viel ändert sich nicht, muss halt dieses Gamma 5 mitschleppen und habe dann hier Gamma 0, Gamma 5, Gamma 0, Psi 2 und um das Gamma 0 jetzt halt wieder wegzukriegen, muss ich Gamma 0 und Gamma 5 verdrehen. Und es gibt halt gemäß dieser Eigenschaft, die wir da oben stehen haben, minus Gamma 0, Gamma 5. Und damit wird es halt minus Psi bar 1, Gamma 5, Psi 2. Gut, und die Bezeichnungen für sowas sind skalar. Und für sowas, was ein Minus kriegt in der Raumspiegelung, aber invariant in der Lorentz-Transformation ist, da sagt man Pseudoskalar dazu. Also wo wir später nochmal ein Beispiel nennen wir. Man denkt zum Beispiel euch diese Spinoren, die ja Spin-Halbteilchen beschreiben als Quarks. Und wenn er jetzt zwei Quarks zusammen kombiniert und offenbar da ein Skalar oder Pseudoskalar habt, dann entspricht es irgendwas, was ein Gesamtspin von 0 hat. Das obere dagegen unter Raumspiegelung kriegt ein Plus, das untere ein Minus. Das heißt, das obere hat halt Parität plus, das untere Parität minus. Und wenn er jetzt wieder irgendwie an ja, so zwei Teilchenwellenfunktionen denkt, die halt irgendwelche Quark-Antiquark-Systeme vielleicht beschreiben, also Mesonen, und er schaut ins Particle-Data-Book rein, dann sind die nach Spin und auch nach Parität klassifiziert. Also zum Beispiel das Pion, das gängigste der Mesonen, das hat Parität minus und Drehimpuls 0. Also das heißt, so eine pseudoskalare Kombination von entsprechenden Quarks wäre geeignet, das zu beschreiben. Wohingegen das obere, da gibt es auch Teilchen, die sind nicht ganz so gängig, also das sogenannte Sigma oder F0, glaube ich, mit irgendeiner Zahl dahinter, die weiß ich nicht auswendig, das wäre dann beschrieben durch dieses Ding hier. Also deswegen ist sehr wichtig, halt diese Eigenschaften von Bilinearkombinationen zu kennen, also was machen die unter Parität, was machen sie unter Lorentz-Transformation oder auch unter Ladungskonjugation, um zu wissen, welche zum Beispiel Teilchen können diese Kombinationen dann später beschreiben. Gut, also so viel jetzt erstmal zum Drehimpuls 0. Jetzt hat man in der Einführung aber auch irgendwie ein Triplet mit Drehimpuls 1 und da hat man überhaupt keine Kombinationen. Also muss auch zu diesen Dingern irgendwas existieren. Und ja, zu dem Zweck habe ich vorhin also in der Einführung habe ich eine Bestimmungsgleichung aufgeschrieben. Für S, nochmal zur Erinnerung, die hat folgendermaßen ausgesehen, Gamma μ gleich S von Lambda Gamma μ S hoch minus 1 von Lambda Lambda μ μ. Und das ist äquivalent zu folgender Gleichung, nämlich S hoch minus 1 von Lambda Gamma μ S von Lambda ist Lambda μ μ Gamma μ. Also da ist nicht viel passiert. Ihr habt halt einfach von der einen Seite mit S hoch minus 1 und von der anderen Seite mit S multipliziert und dann die beiden S hier rübergebracht. Und also diese Gleichung hier, die erlaubt uns jetzt unmittelbar so eine Kombination von zwei Spinoren hinzuschreiben, die sich wie ein Vierervektor transformiert. Also damit folgt Psi bar 1 Gamma μ Psi 2 geht unter Lorentz-Transformation über den Psi bar 1 Strich Gamma μ Psi 2 Strich und jetzt setze ich das Transformationsverhalten ein, wieder S hoch minus 1 von Lambda Gamma Mu S von Lambda Psi 2. Gut, und jetzt setzen wir halt hierfür gerade das ein, was wir von unserer Bestimmungsgleichung wissen. Und das ist halt angenehm, das gibt gerade eine Gamma-Matrix, meine Lorentz-Transformation. Also das heißt Lambda mu nu Psi bar 1 Gamma mu Psi 2. Gut, und wenn er jetzt das hier und das hier anschaut, dann sieht er ganz klar, dass sich halt die Kombination Psi bar Gamma mu Psi, die transformiert sich gerade wie ein Vierervektor, weil halt die Lorentz-Transformation für Vierervektoren davor steht. Und das war das, was ich vor etwa 2 Stunden mal angekündigt hatte, wo wir die Gammas irgendwie eingeführt haben. Da war es im ersten Augenblick vielleicht nicht verständlich, warum man diesem Gamma nun einen Viererindex gibt, obwohl das eine Konstante ist. Also eigentlich, wenn man einen Viererindex vergibt, sollte ja ein Objekt zugeordnet sein, was sich auch wie ein Vierervektor transformiert. Aber der Grund, warum man halt das tut, das sind gerade diese Bilinear-Kombinationen. Also erst wenn ich dieses Gamma-Mu von links und von rechts mit dem Psi-Bar und mit dem Psi multipliziere, über dieses, ja, in Anführungszeichen komplizierte Transformationsverhalten von den Spinoren in Kombination mit diesem Gamma-Mu transformiert sich halt, wie ihr jetzt hier explizit dastehen habt, das gesamte Objekt wie ein Vierervektor. Und naja, deswegen macht es halt Sinn, diesen Gammas diese Viererindizes Mu zuzuweisen. Also damit folgt das ja, das heißt Psi bar 1 Gamma mu Psi 2 transformiert von der Lorentz-Transformation wie ein Vier-Vektor. Dann, ja, um das irgendwie konsistent zu machen, unsere Liste, gleich noch, was passiert unter Parität. Da haben wir folgendes, Psi bar 1 Gamma 0 Psi 2 geht über in Psi bar 1 Gamma 0 Psi 2 Strich und das ist plus Psi bar 1 Gamma 0 Psi 2. Also das denke ich ist wieder klar, denn Parität heißt nichts anderes, als dass ich halt ein Gamma 0 einfügen muss und naja, Gamma 0 kann ja ein Gamma 0 vorbeiziehen und wenn ich es quadriere, ist es 1. Wenn ich anstelle von dem Gamma 0 jetzt den Index J ans Gamma hinsetze, hier tut sich nicht viel, aber die räumlichen Komponenten, die kriegen Minuszeichen. Auch das ist, glaube ich, verständlich, denn Parität heißt halt, wie wir es gerade schon gemacht haben, von links und von rechts kommt ein Gamma 0. Um das Gamma 0 wegzukriegen, muss ich es am Gamma J vorbeiziehen. Und gemäß dieser Beziehung kriege ich halt ein zusätzliches Minuszeichen rein. Also auch ähnlich wie es von manchen Vierervektoren, zum Beispiel vom Raumzeitvektor kennt, Parität verändert von der Nullkomponente nicht das Vorzeichen, aber von den räumlichen Komponenten. Das haben wir damit explizit gezeigt. Gut, wenn wir zählen, jetzt haben wir 2 Skalare, also das Skalar und das Pseudoskalar. Und jetzt haben wir weitere Kombinationen, nämlich den Vierervektor. Das sind insgesamt, wenn ihr so wollt, 4 weitere Komponenten. Also 6 Objekte haben wir jetzt genau studiert. Und naja, wenn ich halt zwei vierkomponentige Objekte linear kombiniere, dann kann ich das so tun, dass ich halt eine beliebige 4x4 Matrix in die Mitte schreibe und 4x4 sind halt 16 unabhängige Größen, die ich vorgeben kann. Also das heißt, wir haben 6 Elemente jetzt besprochen und irgendwie 10 davon unabhängige Elemente, die wären noch zu besprechen. Und das machen wir jetzt im Folgenden, aber nicht mehr in dieser Ausführlichkeit, sondern ich will einfach eine vollständige Liste jetzt noch angeben und die Eigenschaften, die könnt ihr selber an dem Stil dann, wenn ihr wollt, nachprüfen. Lass mir hier noch den Namen ergänzen, also das bezeichnen wir, wie wir schon gesagt haben, als Vektor. Analoge Überlegungen. Also ein Psi Bar 1, Gamma μ, Gamma 5 kann man sich angucken. Und das geht über ein Psi Bar 1, Strich Gamma μ, Gamma 5, Psi 2 Strich. Und auch das transformiert sich wie ein Vektor. Also wenn er gleiche Rechnung ausführt, findet er da Lambda μ, Psi Bar 1, Gamma nu, Gamma 5, Psi 2. Um jetzt nicht ewig viel immer wieder das Gleiche abschreiben zu müssen, wenn man das gleiche Objekt unter Parität anschaut, naja, dann bleibt, also ja, das gleiche Objekt, bis auf, dass ich jetzt explizit die Nullkomponente mir wieder angucke und das andere gleich bleibt, da schreibe ich zumindest die Gamma-Matrizen aus, Gamma 0, Gamma 5, das gibt dieses Mal Minus, Lambda, Mu, Nu, Gamma 0, Gamma 5. Und wenn ich mal die J-Komponente anschaue und der Parität, dann gibt es gerade die Plus-J-Komponente. Also das heißt, das verhält sich unter Gamma Mu, Gamma 5 verhält sich unter Lorentz-Transformationen genauso wie der Vektor, den wir da oben haben. Aber unter Parität verhält sich es gerade umgekehrt. Also die Nullkomponente, die wird gespiegelt und die räumliche Komponente, die bleibt gleich. Und ja, das nennt man Pseudovektor. Und ja, einen Pseudovektor, den habt ihr sicher vor langer Zeit schon mal kennengelernt, nämlich das B-Feld. Das B-Feld unter Raumspiegelungen, wenn ihr euch erinnert, das verändert seine Richtung nicht. Und die räumlichen Komponenten von diesem Pseudovektor, die haben halt gerade die gleiche Eigenschaft. Gut, das heißt, wir haben wieder vier weitere Größen. Wenn wir zählen, sind wir jetzt bei 10. Und naja, die verbleibenden 6, die kommen jetzt. Also Psi Bar 1, Sigma Menü, Psi 2, das geht über ein Psi Bar 1 Strich, Sigma Menü, Psi 2 und ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Sigma Menü schon mal definiert hat an anderer Stelle. Also das ist I halbe und dann der Kommutator von Gamma mu. Gamma mu. Gut, und was hier passiert, das ist folgendes: Lambda mu Alpha Lambda mu Beta Psi Bar 1 Sigma Alpha Beta Psi 2. Und ja, das gleiche in der Parität. Sigma 0 J geht über von der Parität in Sigma 0 J. Da habe ich den Strich vergessen. Und das ist ein Minus natürlich, hier darf keine Lorentz-Transformation stehen. Also es geht über ein Psi bar 1 mit einem Minuszeichen Sigma 0 J Psi 2, und wenn ihr anstelle von 0 J zwei räumliche Indizes JK mir anschaue und da die Parität betracht, dann erhält es ein Plus. Und mehr müssen wir nicht angucken, also 0, 0 als Index, der kann nicht auftreten, weil das Ganze antisymmetrisch ist. Also wenn wir den gleichen Index μ und μ wählen, dann ist das Sigma 0 und dann ist es keine brauchbare Linearkombination. Und die antisymmetrischen Kombinationen, also das heißt, ihr müsst halt zwei verschiedene Indizes von diesen vier möglichen auswählen. 2 aus 4, das sind 6, und damit sind wir gerade bei 16 Kombinationen. Und das ist das, was ich angedeutet habe. Wir brauchen mindestens 16 linear unabhängige Objekte, um halt irgendwie alle denkbaren Linearkombinationen zu klassifizieren. Also das ist eine Aussage auch ohne Beweis, die, also das Wort noch dazu, oder der Begriff, das nennt man antisymmetrischer Tensor. Also die 16 Matrizen 1, Gamma 5, Gamma mu, Gamma mu, Gamma 5 und Sigma mu nu sind linear unabhängig. Aber es gibt sicher elegante Wege, das zu zeigen. Im schlimmsten Fall müsst ihr halt diese 16 Dinger in Maple eintippen und die Determinante oder was von der 16 mal 16 Matrix ausrechnen und sehen, dass die ungleich 0 ist. Dann wäre es bewiesen. Also die sind linear unabhängig und bilden damit eine Basis, und zwar eine häufig verwendete. Matrizen im Spinraum. Und naja, die Folge, wenn das eine Basis ist, dass ich halt jede beliebige linear Kombination von Psi 1 bar und Psi 2, oder vielleicht sollte man besser schreiben, bilinear Kombination, also gemeint ist halt, dass Psi 1 und Psi 2 irgendwelche Komponenten davon multipliziert werden und solche Objekte linear aufkombiniert werden. Lässt sich damit als linear Kombination der oben diskutierten sechzehn bilinearen Kovarianten schreiben. Also das Wort Kovariante bezeichnet einfach ein Objekt, das ein spezielles Transformationsverhalten unter Lorentz-Transformation hat. Und naja, damit lässt sich halt einfach das Transformationsverhalten unter Lorentz-Transformationen und Parität ablesen und auch zum Beispiel der Gesamtspin angeben, also wie in der Einleitung diskutiert. Also bis auf zwei Bemerkungen, die gleich noch kommen, sind wir damit am Ende von diesem bilinearen Kovarianten-Kapitel. Ich meine, das waren jetzt wieder im Prinzip nur technische Aspekte, ohne dass wirklich Physik da zum Tragen kommt. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf dieses Kapitel jetzt immer wieder zurückgreifen im Laufe der Vorlesung, wenn wir Fermionen machen und er hat mich auf so Aussagen dann berufen, wie zum Beispiel Psi bar Gamma mü Gamma 5 Psi transformiert sich wie ein Vierervektor in der Lorentz-Transformation oder was weiß ich, Psi bar Psi ist ein Lorentz-Skalar. Also diese Dinge, die wissen wir jetzt, die haben wir einmal gezeigt und darauf immer wieder zurückgreifen zu können, das vereinfacht halt ja, alles im Weiteren sehr, sehr stark. Also deswegen ist es vielleicht ein bisschen langweilige technische Kapitel. Da muss man jetzt halt was investieren, aber das hilft langfristig mit Sicherheit. Gut, also wie gesagt, noch zwei kurze Ergänzungen dazu. An Stelle eines adjungierten Spinors Psi bar. Also später in der Quantenfeldtheorie wenn wir sehen, dass das gerade ein Antiteilchen beschreibt, kann man auch ein bisschen eine andere, vielleicht eigenartige Kombination auf den ersten Blick verwenden, nämlich I Psi transponiert Gamma 2 Gamma 0. Also das wäre später in der QFT kein Antiteilchen, sondern ein Teilchen, grob gesprochen, weil die komplexe Konjugation hier fehlt. Und naja. Also was es ist, das ist gerade der ladungskonjugierte Spinor. Das heißt, wenn ihr an die letzte Stunde erinnert, die Ladungskonjugation, die war über I Gamma 2 beschrieben und Komplexkonjugation. Also was man halt findet, ist, dass Psi bar unter der Ladungskonjugation gerade übergeht in I Psi transformiert, Psi transponiert Gamma 2, Gamma 0. Also das heißt, diese Kombination ist nichts anderes, als wenn er halt Teilchen, Antiteilchen umdreht. Und das macht halt auch Sinn, was ich da in Klammern geschrieben habe, dass wenn Psi bar ein Antiteilchen ist, dann ist halt gerade diese Kombination ein Teilchen. Und naja, das könnt ihr deswegen tun, da dieser das gleiche Trafo-Verhalten und der Lorentz-Transformationen besitzt. Und ja, dieses Transformationsverhalten lautet folgendermaßen, also I Psi transformiert Gamma 2 Gamma 0. Das geht über ein I Psi Strich transformiert Gamma 2 Gamma 0 und das ist I Psi transformiert Gamma 2 Gamma 0 SO minus 1 von Lambda. Also dieses Transformationsverhalten, das könnt ihr nicht unmittelbar sehen. Das kann man halt auch zeigen im Prinzip, wie man es vorher getan hat. Wenn ihr das wirklich mal nachrechnen wollt, dann ist da ein hilfreiches Zwischenergebnis das folgende, nämlich dass minus Gamma 0 Gamma 2 S transponiert von Lambda Gamma 2 Gamma 0, dass das gerade S hoch minus 1 von Lambda ist. Also das ist so in etwa das, womit wir heute gestartet sind. Da hat man auch begonnen, das S von Lambda anzusehen und irgendwie in S hoch minus 1 umzuwandeln. Das war damals dieses S-Dagger. Jetzt wollen wir nicht irgendwas Gedeckertes, sondern jetzt brauchen wir halt so ein Objekt, was irgendwie das Gamma 2 und Gamma 0 beinhaltet und das Transponierte von unserem Spinor. Und das ist halt die richtige Kombination. Auch noch dazu die folgende Warnung: Beachte, allerdings das unterschiedliche Transformationsverhalten von der Parität von diesen beiden Objekten. Also wir machen offenbar dasselbe in der Lorentz-Transformation. Also in der Lorentz-Transformation transformieren sie sich halt beide mit S hoch minus 1, aber in der Parität. Da geht es Psi bar, wie wir es jetzt schon öfter verwendet hatten, in Psi Strich über. Und das ist Psi Strich bar und das ist Psi bar Gamma 0. Und diese andere Kombination, die wir gerade besprochen haben, das I Psi transformiert Gamma 2 Gamma 0, geht unter Parität über in I Psi Strich transponiert Gamma 2, Gamma 0. Und naja, wenn ich jetzt halt hier das Gamma 0 nochmal einsetze, dann kriege ich da ein extra Minuszeichen. Minus I Psi transponiert Gamma 2, Gamma 0, Gamma 0. Also grob gesprochen, wenn anstelle von Psi bar dieses ladungskonjugierte Psi bar nimmt, dann kriegt er in aller Regel halt ein umgekehrtes Verhalten unter Parität. Also Skalar wird zu Pseudo-Skalar und Vektor zu Pseudo-Vektor und umgekehrt. Und jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen früh noch ist, der Versuch, zumindest dieses Kapitel ein klein bisschen mit Leben oder mit Physik zu füllen. Ich hatte gerade schon mal das Pi und das Sigma-Meson angesprochen. Also denkt jetzt nochmal an Quarks. Und zwar in der Notation up und down statt Psi 1 und Psi 2. Also Quarks, das wisst ihr, am Spin halb, also ist es vernünftig, die durch solche Spinoren zu beschreiben. Und naja, jetzt wollen wir uns ein paar dieser Bilinear-Kombinationen da zunutze machen. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Bar Gamma 5 U sich anzuschauen. Also bleiben wir bei der Quantenmechanik, gehen wir gar nicht zur Quantenfeldtheorie. Also sozusagen eine zwei Teilchen Wellenfunktion wäre das dann. Und ja, wir wissen genau, was es unter Lorentz-Transformation und auch unter Parität macht. Also das haben wir diskutiert, die Kombination mit Gamma 5. Das ist halt gerade ein Pseudoskalar. Und ein Pseudoskalar heißt halt gerade, dass es Gesamtspin 0 hat, weil es sich unter Lorentz-Transformation nicht verändert und eine Parität von minus. Und wie schon gesagt, wenn ihr an dieses Particle Data Book schaut, das ich in der allerersten Vorlesungsstunde mal auszugsweise aufgelegt habe, und ihr schlagt einen Pion nach, dann findet ihr gerade, dass das Pion halt Gesamtspin 0 hat und eine Parität von minus. Das hat noch weitere Eigenschaften, die wissen wir an der Stelle noch nicht oder können wir noch nicht diskutieren. Also man müsste ja noch über Isospin sprechen. Aber zumindest diese beiden Dinge sind erfüllt und in der Tat wäre das eine vernünftige Beschreibung im Rahmen von einer Quantenmechanik für einen Pion. Also kann ein Pion beschreiben. Also konkret wäre es das Pi plus. Und also schaut dazu mal im Particle Data Book nach. Gut, ich meine, das Pion ist ein sehr, sehr einfacher Fall, aber vielleicht, um noch mal ein bisschen mehr zu motivieren, warum wir da dieses langwierige Zeug mit allem Möglichen machen mussten. Und am Ende auch noch meine Bemerkung von diesem ladungskonjugierten Spinor. Jetzt schreibe ich mal was wesentlich Komplizierteres hin, aber wir werden sehen, dass es auch einem sehr vertrauten Objekt am Ende entsprechen wird. Nämlich, machen wir mal folgendes, 1 plus Gamma 0 U transponiert Gamma 2 Gamma 0 Gamma 5D. Also, ich glaube, wenn wir unsere Vorübungen nicht gemacht hätten, wären wir jetzt völlig verloren, wenn wir sagen sollten, wie sich dieses Ding transformiert und was für ein Gesamtspin das hat und was für Parität. Aber naja, so schwer ist es in der Tat gar nicht. Also zerlegen wir es mal, das, was hier in der Klammer steht. Das, also hier haben wir erstmal sozusagen den ladungskonjugierten adjungierten Spinor. Also das heißt, das, was ich da unten eingeführt habe, dieses Objekt. Das heißt, wenn wir das vielleicht nochmal zusammenklammern, steht hier eine Kombination, die ist äquivalent zu Psi bar Gamma 5D. Und naja, das wissen wir, dass das halt dann wieder so ein Pseudoskalar ist, also insbesondere der Spin gerade 0 ist, aber die Parität, und das bezieht sich auf diese Bemerkung von da oben, die ist jetzt nicht negativ, wie wir es von Gamma 5 erwarten, sondern, wie ich hier schon angedeutet habe, die Parität, die gibt halt ein extra Minuszeichen für dieses ladungskonjugierte Ding, also kriege ich hier eine Parität von Plus. Was da vorne dann noch steht, naja, das ist ein einzelner Spinor, das hat der David das letzte Mal mit euch gemacht, der hat Spin 1,5 und jetzt habe ich noch ein 1 plus Gamma 0 davor geschrieben, denn, mal eine kurze Nebenrechnung, also was macht das Objekt 1 plus Gamma 0 U in der Parität? Naja, das geht über ein 1 plus Gamma 0 U' und das ist 1 plus Gamma 0 Gamma 0 U, aber 1 plus Gamma 0 mal Gamma 0 ist 1 plus Gamma 0, also das heißt, da tut sich nichts und damit hat dieses Objekt eine Parität von ebenfalls Plus. Und wenn man dann ja, das alles zusammen zählen, dann folgt halt, dass dieses Objekt ein Spin von 1,5 und ein Spin von 0 gekoppelt gibt, ein Spin von 1,5 hat, eine Parität plus und plus gekoppelt gibt, ebenfalls eine positive Parität. Jetzt haben wir noch diese Flavor-Quantenzahlen, die wir noch nicht wirklich besprochen haben, aber dennoch ein Up und ein Down, das habt ihr sicher auch mal gehört, was das gibt. Das ist der typische Kandidat fürs Proton. Und wenn man ein Particle Data Book nachschaut unterm Proton, dann findet er halt auch, dass das ein Gesamtspin von 1,5 und eine Parität von Plus haben muss. Also das heißt, dieses längliche Objekt, das wäre eine sinnvolle Wellenfunktionsbeschreibung mit Spin- und Paritätseigenschaften, die zum Proton passen. Man kann ein beschreiben. Gut, damit ist es jetzt am Ende von den bilinearen Kovarianten. Also neben den technischen Dingen wäre schön, wenn ihr gerade aus diesen beiden Sachen bereits ein bisschen was mitnehmen könnt. Denn das ist halt eigentlich Physik. Das andere, das waren nur vorbereitende Schritte. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, aber das nächste größere Kapitel, nämlich die Weil-Gleichung, anzufangen, hat, glaube ich, wenig Sinn. Deswegen, wenn ihr noch Fragen habt, wäre das vielleicht günstig jetzt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns Freitag wieder.